Herzlich willkommen zu Arbeitsrecht in Kürze, dem Podcast des Arbeitgeberverbandes Lüneburg-Nordost-Niedersachsen. Hier sprechen wir über die zentralen Themen des Arbeitsrechts, analysieren wegweisende Entscheidungen der Arbeitsgerichte und geben wertvolle Einblicke in die Welt der Personalentwicklung und Gewinnung. Das alles kompakt und verständlich aufbereitet. Wir, das sind heute Christian Schlör, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, und ich, Renate Peters, Host dieses Podcasts. Hallo Christian.
Hallo. Und heute erklären wir die außerordentliche Kündigung. Und zwar, weil ich das didaktisch für sinnvoll halte, damit erstmal anzufangen, gibt ja einmal im Zivilrecht die außerordentliche Kündigung und dann die ordentliche. Also nicht die unordentliche und die ordentliche, sondern die außerordentliche. Und die unterscheiden sich rein vom Prinzip her, wenn man jetzt einfach mal das Kündigungsschutzgesetz, das ja meistens gilt, einfach mal weglässt, dermaßen, dass die ordentliche Kündigung keinen Grund braucht. Wie gesagt, freuen sich nicht zu früh. Im Arbeitsverhältnis brauchen sie es meistens dann doch. Aber eine Frist hat, die also soziale Ausgleiche schaffen soll. Die Frist steigt ja auch für den Arbeitgeber mit Zeitablauf an, bis zu maximal 7 Monaten. Und dann haben wir die außerordentliche Kündigung. Die hat keine Frist, aber dafür brauchen sie einen Grund. Und zwar sogar einen wichtigen Grund. Und daran, finde ich, lässt sich auch schön ein Grundprinzip, deswegen fange ich mit der Kündigung an, des Kündigungsschutzrechts erklären, und zwar das Prognoseprinzip ist. Und was ich damit meine, das haben Sie vielleicht schon verstanden, wenn ich das mal vorlese. § 626 sagt nämlich im Absatz 1, das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Das heißt, Prognoseprinzip sieht man auch, selbst die Kündigungsfrist. Und das ist mir nicht mehr zuzumuten. Und das heißt also auch, es ist eben letztendlich keine Strafe für ein Verhalten, was die Kündigung angeht, sondern das ist immer eine Frage, wird das in Zukunft wieder vorkommen und kann ich dann mit diesem Mitarbeiter zusammenarbeiten? Und das nennt man das sogenannte Prognoseprinzip. Das wird in § 626, glaube ich, auch schön deutlich. Nicht mal für den Ablauf der Kündigungsfrist will man mit dem Mitarbeiter mehr was zu tun haben. Und da ist die Frage, wie wichtig muss da der Grund sein? Dann haben wir auch noch eine Frist mit drin, 2 Wochen Frist nach Kenntnis. Dann müssen wir uns dem Ganzen mal nähern. Und weil ich nicht sagen soll, dass das eine Bauchentscheidung ist, habe ich gedacht, ich mache das mal wissenschaftlich. Und da habe ich mir einen Herrn rausgesucht, Herr Dr. Niemann. Und warum habe ich mir den rausgesucht? Weil der ist nämlich, ich glaube, erster Beisitzer beim BAG im zweiten Senat. Und der zweite Senat, der beschäftigt sich eben mit Kündigungssachen und der hat sich eben auch Gedanken gemacht, wie man damit umgeht. Was heißt das? Interessenabwägung, wichtiger Grund, wann liegt das vor? Wenn Sie das nachlesen wollen, ich zitiere hier aus dem Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, BGB, das ist die Ordnungsnummer 230, Paragraph 626, Randziffer 14, da schreibt er: Der Gesetzgeber hat in § 626 eine typische Generalklausel geschaffen, indem er unter Verwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs wichtiger Grund einen wesentlichen Teil der Normfindung den Gerichten überantwortet hat. Das heißt, der Gesetzgeber hat das Ganze outgesourced. Dann sagt er weiter, diese Regelungstechnik begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken, denn keine Vertragspartei mag verlässlich zu erkennen, ob ihr Arbeitsverhältnis durch eine konkrete Kündigung aufgelöst worden ist oder nicht.
Das hört sich sehr, sehr klar an. Das versteht natürlich kein Mensch, der uns zuhört. Was bedeutet das?
Richtig. Das fragt sich auch das Bundesarbeitsgericht, was das Ganze heißt. Da ist ja der Herr Niemann mit dabei. Ich glaube, bei dieser Entscheidung auch schon. Und die nähern sich dem dann auch wieder, natürlich auch wissenschaftlich, und schreiben erstmal den Absatz 1 ab. Und danach versuchen sie das Ganze dann zu konkretisieren und schreiben, dafür ist zunächst zu prüfen, ob der Sachverhalt ohne seine besonderen Umstände an sich und damit typischerweise als wichtiger Grund geeignet ist, als dann bedarf es der weiteren Prüfung, ob dem Kündigenden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Falls und der Abwägung der Interessen beider Vertragsteile jedenfalls bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zumutbar ist oder nicht. Das ist wirklich eine Abwägung. Die Richter, je nachdem wie das besetzt ist, die müssen das abwägen. Ist das ein Grund an sich? Und wenn ja, ist das im Einzelfall dann auch wichtig genug, um das Arbeitsverhältnis sofort zu beenden? Und da gibt es, ich habe das mal einfach spaßeshalber mir mal angeguckt, ich habe jetzt mal Paragraph 626 BGB, wichtiger Grund, eingegeben in einem juristischen Suchmaschine, und da habe ich 2485 Treffer gehabt, also wird sich schon drüber ganz ordentlich gestritten, würde ich mal sagen, und man findet also auch durchaus Beispiele. Es lohnt sich also, wenn man davon überzeugt ist, das ist für mich ein wichtiger Grund. Das sind natürlich als Sie erstmal als Arbeitgeber gefragt. Ist das für mich ein wichtiger Grund? Weil ist, das sagt ja auch das Gesetz. Ist es Ihnen zuzumuten, in der Kündigungsfrist weiter zu beschäftigen? Also zählt Ihre Wertung natürlich auch, gerade wenn es um den Ausspruch der Kündigung geht. Und wenn Sie sich da unsicher sein sollten oder sagen, da bräuchte ich einen Anhaltspunkt dafür, ist das wichtig, ist das nicht wichtig, was sagt die Rechtsprechung dazu, kann man sowas auch gucken. Ne? Es gibt also reihenweise Urteile zu, um sich da mal ein paar Beispiele vor Augen zu halten, haben wir die Klassiker, ne, aus dem verhaltensbedingten Grund, personenbedingter Grund oder auch aus betrieblichen Gründen, muss man gleich sagen, die betriebliche Gründe. Da wird man kaum eine wirklich außerordentliche Kündigung ohne Frist aussprechen können. Das betreffe nur Sonderfälle. Und dann müsste man doch eine Frist anwenden. Personenbedingt kann auch vorkommen, wenn jetzt jemand sehr lange Führerscheine verliert oder die Arbeitserlaubnis verliert. Aber auch das ist meines Erachtens auch nicht wirklich die, das ist nicht wirklich die Kündigung, wo viel Risiko drin steckt. Weil ohne Fahrerlaubnis zum Beispiel als Fahrer kann man eh nicht fahren, kann man seine Arbeitsleistung anbieten, hätte man ja auch keinen Lohnanspruch. Wenn man im Gefängnis sitzt, ja, genauso, wenn man nicht gerade Freigänger ist. Also das sind die personenbedingten Kündigungsgründe, sind meines Erachtens auch nicht der wesentliche Teil. Der wesentliche Teil sind die verhaltensbedingten, das heißt die schuldhaft verursacht worden sind. Und da gibt es eine ganze Latte an Rechtsprechung, die man sich hier angucken kann. Also im Leistungsbereich Abkehrwille zum Beispiel, dass man sagt, Ich wende mich ab, ich werbe konkret Mitarbeiter ab, vielleicht für meinen eigenen Konkurrenzbetrieb. Dann beharrliche Arbeitsverweigerung, dass ich sage, ich will gar nicht mehr arbeiten, nach einem Streit vielleicht sage ich, ich möchte das gar nicht, ich werde hier nicht mehr zur Arbeit kommen. Das können wichtige Gründe sein. Ansonsten natürlich auch viele Straftaten, gerade Arbeitszeitbetrug, Entgeltfortzahlungsbetrug, wenn man behauptet, krank zu sein und man ist es nicht. Das können wichtige Gründe sein. Es gibt also eine wahnsinnige Vielzahl von Möglichkeiten. Das müssen Sie erstmal für sich überprüfen. Ist das für mich ein wichtiger Grund? Und danach lohnt es sich für diese Einschätzung auch, sich die Rechtsprechung einfach mal anzugucken. Es gibt eine solche Unzahl von Einzelfällen an der Stelle. Da findet man auch häufiger was und kann sich dann schon mal ein bisschen sicherer sein, reicht das oder nicht. Weil, wie gesagt, der Herr Niemann sagt ja selber, da bestehen ganz erhebliche Unsicherheiten. Das muss man ja auch sich mal bewusst machen, eine Risikoeinschätzung machen. Dazu sind wir dann auch als Arbeitgeberverbände oder wo Sie auch arbeitsrechtlich vertreten sind, ja auch da, Ihnen da ein bisschen Hilfestellung zu geben, damit Sie da nicht blind in Risiko reinrennen, was Sie vielleicht nicht so wirklich abschätzen können. Ja, an der Stelle hat das BRG gesagt, das wichtige Grund an sich. Es wird also zunächst geguckt, ist das überhaupt ein wichtiger Grund, der überhaupt geeignet ist, ein Arbeitsverhältnis zu beenden oder nicht. Danach kommt aber die sogenannte Interessenabwägung. Und bei dieser Interessenabwägung hat das BRG auch nochmal was dazu geschrieben. Natürlich hier nochmal, auch wieder die 2019er Entscheidung. Nach der Prüfung, ob an sich das ein wichtiger Grund ist, kommt die Interessenabwägung. Und da wird wirklich Argumentation dann bei Ihnen gefragt sein, was ist das für ein Fall? Es geht darum, umfassend die Interessen abzuwägen. Da spielt natürlich auch die Länge der Beschäftigung eine Rolle. Es ist ein Riesenunterschied, ob jemand da, was ich seit einem Jahr beschäftige, seit 10 oder seit 25 Jahren. Das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Es stehen aber auch andere Umstände eine Rolle und da muss man das auch darstellen. Ein Beispiel, da hatte eine Mitarbeiterin auf dem Betriebsgelände ein unverschlossenes Fahrrad einer Kollegin mitgenommen, geklaut. Da gab es auch ein Werkstor, da kam man also nicht so ohne weiteres rein auf dieses Betriebsgelände, ist damit in die Stadt gefahren, hat es da stehen lassen, dann war es letztendlich weg. Jetzt ist die Frage, rechtfertigt das eine Außerordnung oder nicht? Klar, hier Diebstahl bei den Kollegen, aber auf dem Werksgelände wird, glaube ich, jedes Gericht sagen, an sich rechtfertigt das eine außerordentliche Kündigung, ist ja immerhin eine Straftat. Und danach kommt es eben darauf an, wie sind die Interessen gelegen. Das war eine Mitarbeiterin, die relativ lange beschäftigt war. Wir hatten dann auch zu den Folgen vorgetragen, das heißt, es ist auch Vertrauensverlust, auch bei der Mitarbeiterin, deren Fahrrad geklaut wurde. Die war nämlich alleinerziehend, hatte gar kein Auto, hatte noch einen zweiten Job, musste da mit dem Fahrrad hinfahren, beziehungsweise dann eben laufen, weil er kein Bus fahr. Das war irgendwie eine Tätigkeit in den späten Abendstunden. Also sowas ruhig vorbringen, sieht man auch bei den Gerichten. Also das Gericht erster Instanz hat tatsächlich angenommen, dass das zwar ein wichtiger Grund ist, aber dass die Interessenabwägung zulasten des Arbeitgebers ausgeht. Das heißt, das Arbeitsverhältnis wurde zwar beendet, aber durch ordentliche Kündigungsfrist. Die durften in dem Fall 7 Monate Kündigungsfrist nach Auffassung des ersten instanzlichen Gerichtes weiter bezahlen. Das hat dann zum Glück das LAG wieder anders gesehen. Also war ich auch überrascht, dass die erste Instanz das so eigenartig sieht. Aber ich meine, ohne diese Begründung mit dem Fahrrad etc. wäre es, glaube ich, in erster Instanz schon mit der ordentlichen Kündigung schwer geworden. Also seien Sie da an der Stelle durchaus ein bisschen geschwätzig, tragen Sie soweit alles vor. Auch wir Wissenschaftler sind an der Stelle auch für den Sachverhalt offen und müssen ja irgendwas, was sollen wir abwägen, wenn wir nichts wissen? Und die Gerichte wissen ja erstmal nur das, was sie denen vortragen. Also das ist die Interessenabwägung. Ganz wichtig ist auch, ob es an der Stelle mildere Reaktionsmöglichkeiten gegeben hätte. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn, milder zu reagieren? Und das ist auch hier eine wesentliche Entscheidung, auch die abzuwägen ist, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Hätte es nicht gereicht, da zum Beispiel eine Abmahnung zu schreiben? Oder wäre das auch ohne Abmahnung? Gab es vielleicht schon Abmahnung? Wie alt sind die? Das wird dann alles mit abgewogen und geguckt, ist das erstmal sind Sie, wie gesagt, dran und müssen prüfen, reicht das mit einer Abmahnung oder habe ich schon eine Abmahnung, wie viele waren das und so weiter. Und das prüft dann auch das Gericht und dessen Wertung wird letztendlich dann irgendwann gelten. Und da sagt zum Beispiel das BAG zur Frage, ob man überhaupt eine Abmahnung braucht, dass es einer Abmahnung nicht bedarf. Wenn es sich um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, dass selbst deren erstmalige Hinnahme durch die Beklagte, also hier der Arbeitgeber, nach objektiven Maßstäben unzumutbar und damit offensichtlich auch für den Kläger erkennbar ausgeschlossen war.
Was bedeutet das?
Auch das ist eine meines Erachtens reine Wertungsentscheidung. Hier würde ich sagen, diese objektiven Maßstäbe, die können wir annehmen, wenn Straftaten vorliegen. Bei Straftaten würde ich regelmäßig davon ausgehen, dass man nicht annehmen darf als Mitarbeiter, dass das ein Arbeitgeber hinnimmt. Und zwar auch ausdrücklich, wenn das jetzt keine großartigen Wertgegenstände sind, weil da geht es ja auch um Vertrauen. Viele dieser Straftaten, wo die Abmahnung dann auch nicht erforderlich, liegen im sogenannten Vertrauensbereich, wo ich als Arbeitgeber einfach nicht ruhigen Gewissens den Mitarbeiter noch arbeiten lassen kann, weil ich nicht weiß, was der macht. Wenn ich einen Außendienstmitarbeiter habe, der schwirrt irgendwie durch die Gegend, der hat mich ein paar Mal bei den Spesen betrogen. Wie soll ich den weiter beschäftigen? Da müsste ich ja die ganze Zeit hinterherfahren und zu gucken, ob der den noch ordentlich arbeitet. Das ist schon auch ein Gesichtspunkt, den man damit berücksichtigt. Aber auch da sieht man, das sind alles Abwägungsgesichtspunkte, wo Herr Niemann auch an der Stelle wieder zitierfähig ist. Das kann man einschätzen, das kann man für sich entscheiden, aber man kann nicht sicher sein, dass die Gerichte einem da immer folgen. Man kann aber nur sicher sein, dass man eben seinen Standpunkt auch vertritt und dass man auch den Gerichten seinen Standpunkt, und der soll ja beurteilt werden, den Standpunkt des Arbeitgebers, auch verdeutlichen muss. Den muss man auch ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, gucken Sie mal, bei mir ist das aber so und so und so und deswegen ist das für mich besonders wichtig. Dann kriegt man diese Interessenabwägung auch zu eigenen Gunsten hin. Wenn keine Straftaten vorliegen, würde ich immer eher empfehlen, Abmahnung auszusprechen, weil durch diese Abmahnung kriegt man, so ist jedenfalls der Gedanke der Rechtsprechung, auch wieder diese Prognose hin, dass man sagt, Moment, jetzt habe ich abgemahnt. Was heißt denn die Abmahnung? Die Abmahnung heißt doch, ich erkläre dem Mitarbeiter, das ist falsch, das ist für mich ganz bedeutsam. Und wenn du das nochmal machst, lieber Kollege, dann muss ich kündigen. Und wenn er es dann nochmal macht, dann sagt die Rechtsprechung ja offensichtlich, kümmert er sich nicht darum, was der Arbeitgeber sagt. Und wenn man dann eine Abmahnung hat oder zwei Abmahnungen hat, kommt auch immer darauf an, was habe ich in die Abmahnung reingeschrieben. Wenn ich eine Standardabmahnung schreibe, Sie haben eine Pflichtverletzung, Sie waren zu spät. Beim nächsten, Sie hätten um 8 Uhr kommen müssen, Sie waren um 9 Uhr da, damit waren Sie so zu spät, das ist eine Pflichtverletzung, ich mahne Sie ab. Beim nächsten Mal behalte ich mir die Kündigung vor, ist das was anderes, als wenn ich schreibe, Sie sind eine ganz wichtige Maschine, ohne, wenn Sie zu spät kommen, läuft der ganze Betrieb nicht. Deswegen ist es für mich besonders wichtig, dass gerade Sie pünktlich sind. Dann brauche ich vielleicht nur eine Abmahnung. Na, wenn ich eine Standardabmahnung schreibe, dann brauche ich vielleicht zwei.
Vielleicht müssen wir zu der Abmahnung tatsächlich noch mal eine Extra-Folge machen, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Information. Wie gestalte ich diese Abmahnung? Ich habe noch mal eine Frage, Christian. Du sagst, bei Straftaten, da versteht der Laie schon unter Straftat Diebstahl, Betrug, Unterschlagung. So, das sind wahrscheinlich diese
Beleidigung, Punkte. Sexuelle Beleidigung kommt leider immer noch vor.
Das gehört dazu, Beleidigung der Kollegen, des Vorgesetzten, sexuelle Belästigung. Fällt das da alles mit rein?
Ja, also erhebliche, ehrverletzende Beleidigung. Mhm. Das sind an sich wichtige Gründe. Darum geht es ja erstmal. Danach kommt wieder die Interessenabwägung. Und dann kommt es auch darauf an, wo die geäußert wurden. Also wir sehen das später noch bei der ordentlichen Kündigung, bei den verhaltensbedingten Gründen, was das genau heißt. Also ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich jetzt den Chef persönlich beleidige, von Angesicht zu Angesicht, oder ob ich im Kollegengespräch sage, mein Chef ist aber ein Arschloch. Ne? Da sagt dann die Rechtsprechung wieder, man muss nicht davon ausgehen, dass direkt das dem Chef weitergetratscht wird. Da hat man also einen gewissen Freiraum, habe ich auch schon gehabt, da wurde, was soll ich, erstmal wurde der Betriebsleiter als Bastard bezeichnet, danach die Betriebsratsvorsitzende, die der Kündigung mit zugestimmt hatte, als F-Punkt-Punkt. Also da geht es schon zum Teil heftig zur Sache. Das merkt man dann aber auch, muss man, wie gesagt, erstmal müssen Sie entscheiden, wenn Sie das hören, ist das für mich was, wo ich sagen muss, da kann ich nicht mit zusammenarbeiten. Das ist vielleicht auch von Typ zu Typ auch ein bisschen unterschiedlich. Hängt auch davon ab, wie man die Mitarbeiter einschätzt. Bei dem einen ist man vielleicht sicherer, dass er das scherzhaft gemeint hat. Bei dem anderen weiß man vielleicht, dass er gerade eine schwierige Phase hat. Das können Sie alles mit beurteilen und sollten Sie auch erstmal tun. Das, wie gesagt, erstmal ist es Ihre Entscheidung, wie Sie das Ganze werden wollen. Und da würde ich auch mich dann auf die eigene Beurteilung auch erstmal verlassen. Und wie gesagt, zur Risikoanalyse dann auch durchaus auch mal den Anwalt hinzuziehen. Aber Sie müssen sich überlegen, wie viel Zeit habe ich an der Stelle? Denn wir haben noch einen ganz wesentlichen Prüfungspunkt und das ist die Ausschlussfrist. Sie haben, nachdem Sie Kenntnis haben vom Kündigungsgrund, 2 Wochen Zeit, um die Kündigung auszusprechen. Haben wir gelernt mittlerweile schon im Podcast. Das heißt, die Kündigung dem Mitarbeiter zuzustellen. Und in diesen 2 Wochen müssen Sie diese Sachverhalte erstmal klären. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Dann ist die Frage, ab wann läuft diese 2-Wochen-Frist? Das heißt, wenn Sie für sich den wesentlichen Kündigungsgrund erfasst haben, dann läuft die. Wird Ihnen da was zugerechnet? Ja, das kann sein, wenn Mitarbeiter davon wissen. Aber eigentlich geht es darum, um die Kenntnis des Kündigungsberechtigten. Der normale Vorgesetzte, der wird Ihnen üblicherweise nicht zugerechnet, obwohl wir da schon in so einem Punkt sind. Da wäre ich vielleicht auch eher vorsichtig in der Beratung, weil Ihnen wird alles zugerechnet bei Mitarbeitern, bei denen man erwarten kann, dass sie sich darüber informieren. Und bei einem Vorgesetzten, je nachdem, wie hoch der Vorgesetzte ist, würde ich schon sagen, da ist man zumindest im Argumentationsbereich. Und immer wenn man im Argumentationsbereich ist, dass man vielleicht die Frist verpasst hat, würde ich es vielleicht vermeiden wollen, mich in den Argumentationsbereich zu geben. Alles, was Sie da argumentieren müssen, das wird für Sie letztendlich teurer. Und es ist aber auch kein dramatisches Problem, wenn Sie sagen, ich habe diese Frist verpasst. Es geht erstmal nur um die außerordentliche Kündigung. Die ordentliche Kündigung, die können Sie ja immer noch aussprechen. Können Sie immer überlegen, selbst wenn ich diese Frist verpasst habe, wenn das unglücklich gelaufen ist, will ich vielleicht ordentlich kündigen, dann hat man die Kündigungsfrist einzuhalten, aber mehr passiert an der Stelle erstmal nicht. Wichtig ist auch, dass Sie in bestimmten Fällen den sogenannten Verdachtskündigung, wenn das nicht ganz klar ist, wenn das keiner gesehen hat, wenn Sie das nur aus Indizien schließen, dass da was passiert ist, immer den Mitarbeiter anhören. Das ist eine Voraussetzung bei der Verdachtskündigung, dass Sie das machen, ist auch gerade bei außerordentlichen Kündigungen häufig der Fall. Es fehlt Geld aus dem Tresor, nur einer hat einen Schlüssel. Es hat natürlich keiner gesehen, dass da Geld entnommen wurde. Aber man sagt, wenn nur einer Zugang hat, kann es ja nur einer gewesen sein. Dann lohnt es sich immer und ist immer wichtig, sagt auch die Rechtsprechung, mit dem Mitarbeiter zu sprechen oder der Mitarbeiterin, weil da alle möglichen Sachverhalte noch zutage kommen, die sie sonst nicht erfahren haben und die dann vielleicht doch das Ganze im anderen Licht erscheinen lassen. Auch das müssen sie werten. In der Stelle müssen sie werten, also sie müssen die Anhörung machen. Alles, wie gesagt, am besten in diesen 2 Wochen. Ich hoffe, ich konnte Sie da auch ein bisschen sicher machen, ihre eigene Entscheidung. Darum geht es ja erstmal. Sie entscheiden, will ich kündigen? Sie entscheiden, kann ich mit dem Mitarbeiter noch zusammenarbeiten? Das ist für Sie die wichtigste Entscheidung, finde ich. Alles danach ist auch eine Risikoabschätzung. Und da ist dann die Frage, kündige ich gleich außerordentlich, kündige ich vielleicht nur ordentlich? Würde ich persönlich erstmal sagen, wenn man im Bereich des wichtigen Grundes ist, ist es taktisch oft sinnvoll, außerordentlich zu kündigen, weil man dann einfach mehr Möglichkeiten hat, sich vielleicht noch auf eine ordentliche zu verständigen. Wenn Sie gleich sagen, ich mache das gleich mit, ich will dem Mitarbeiter erstmal nichts Böses, verstehe ich das völlig, ist auch honorig an der Stelle, wunderbar. Allerdings haben Sie dann diese Möglichkeit schon aus der Hand gegeben. Das wird dann im Zweifel nicht wirklich honoriert werden.
Christian, ich hatte am Anfang gesagt, verständlich aufbereitet. Das haben wir hier gemacht und versucht. Aber wir sehen, das Thema ist komplex. Und es lohnt sich, in diesen Fällen den rechtlichen Rat einzuholen. Ich glaube, wenn so ein Fall vorliegt für den Arbeitgeber, macht das wirklich Sinn, beim Arbeitgeberverband anzurufen, wenn sie Mitglied sind, und sich dann beraten zu lassen, um eben die Fristen nicht zu verpassen, um die Gründe ordentlich, die außerordentlichen Kündigungsgründe ordentlich einzuordnen und die entsprechende Interessensabwägung auch schon vorzubereiten. Für diese Fälle haben wir auch Muster für Sie zur Verfügung in unserem Dokumentencenter.
Eins, wo ich betrachte das natürlich eigentlich immer als Arbeitgeber, als Verbandsvertreter aus der Arbeitgebersicht. Natürlich kann es Ihnen auch passieren, dass der Mitarbeiter außerordentlich kündigt. Das können Sie auch nicht ausschließen vertraglich. Das kann immer passieren. Also das bitte nicht vergessen. Wenn Sie zum Beispiel Lohn nicht bezahlen, wenn Sie vielleicht sich unglücklich äußern in einem Streit, kann es immer passieren, dass der Mitarbeiter auch kündigt. Das ist also keine Einbahnstraße. Jede Vertragspartei, haben wir auch am Anfang ja vorgelesen, kann außerordentlich kündigen, kann Sie betreffen, kann den Mitarbeiter betreffen. Der Mitarbeiter hat es natürlich meistens vor Gericht einfacher an der Stelle, weil Sie vielleicht auch kein Interesse haben, den Mitarbeiter dann noch zu behalten. An sich gelten da aber dieselben Maßstäbe wie bei Ihnen auch. Ja, das war es von mir an der Stelle. Wünsche damit frohes Schaffen und beim nächsten Mal hören wir uns dann zur ordentlichen Kündigung.
Das war Arbeitsrecht in Kürze, der Podcast des Arbeitgeberverbandes Lüneburg-Nordost-Niedersachsen. Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Format die Probleme nur anreißen. Für eine individuelle Beratung stehen wir unseren Mitgliedern gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite www.av-lueneburg.de. Lüneburg mit UE, av-lueneburg.de.